begrüße im neuen Jahr. Freut mich, dass Sie alle gesehen, wieder da sind. Und wiederhole kurz, was wir letztes Mal behandelt haben. Ich habe also die ionischen Naturphilosophen kurz vorgestellt, vor allem Thales und Anaximander, beziehungsweise ein bisschen auch dessen Schüler Anaximenes. Diese drei aus Ionien, Westanatolien, Kleinasien, kleinasiatische Küste aus Milet, vertreten so etwas, was man in der Philosophie eben Geschichte den Hylozoismus nennt. Das bringt mich zu einer Nebenbemerkung. Das Wort Hylozoismus kommt von zwei Wörtern, von Hyle, die Vor-, die Materie, und Zoa, oder das Zoein, oder Zoon, das Leben, das Tier, das Lebendige, also eine beseelte Materie oder ein lebendes Weltall, sollte man sich darunter vorstellen. Und die Nebenbemerkung besteht darin, dass ich zwei Arbeiten bisher bekommen habe, schriftliche Arbeiten, also viele habe ich noch nicht, aber ein paar sind schon da. Und bei zweien ist mir Folgendes aufgefallen: die behandeln griechische Themen und ich kann nicht erkennen, dass sie sich irgendwie mit der Terminologie beschäftigt hätten. Also ich werde da auch noch entsprechend per Mail antworten, aber habe das noch nicht getan. Ich habe aber immer gesagt, dass wenn man PP studiert und entsprechend, Sie haben, Ihnen würde das zutreffen, sich mit einem griechischen Thema eben befassen muss zum Abschluss der Arbeit, dass man dann sich auch mit der Terminologiefrage irgendwie befassen soll. Also wenn Sie etwa in Ihrer schriftlichen Darstellung auf den Geist zu reden kommen oder auf die Person oder auf die Seele oder dergleichen, dann sollten Sie schon schauen, wie haben die Griechen das konzipiert, was bedeutet Psyche etwa, ungefähr, irgendwie, also was wir als Seele bezeichnen im Deutschen, oder der Geist, Nous bei den Griechen. Und ich hatte Ihnen gesagt, diejenigen, die es betrifft, am besten machen Sie das mit Hilfe dieses Lehrbuchs von Kollegen Dunshirn, dieses Arbeitsbuch zur griechischen Terminologie. Habe mir das aber noch einmal etwas angesehen und bestehe nicht unbedingt darauf. Und zwar nicht, weil es schlecht wäre, es ist sogar ein sehr gutes Arbeitsbuch, glaube ich, aber man braucht Zeit. Also es ist, um das durchzuarbeiten, sollte es eigentlich eigene Lehrveranstaltung geben, dann ist es sehr sinnvoll. Dann ist es wirklich ein sehr gutes Buch. Nur um hineinzulesen, ein Nachschlagewerk ist es eigentlich nicht. Also was für Alternative gibt es? Wenn Ihnen das Griechische als Sprache ganz unvertraut ist, dann ist es nicht sinnvoll, wenn Sie den Gemoll verwenden, also das Schulbuch, das alle in der Schule gehabt haben, die halt Griechisch im Gymnasium hatten. Aber das hatten Sie ja vielleicht nicht, Griechisch im Gymnasium. Dann aber wäre ein anderer Weg sehr zu empfehlen, nämlich, dass Sie solche Ausdrücke wie Geist oder Gesetz oder auch Freiheit und dergleichen kurz nachschlagen in dem historischen Wörterbuch der Philosophie. Das historische Wörterbuch der Philosophie hat, glaube ich, 13 Bände oder so. Und daher können Sie das auch nicht durcharbeiten, von Ritter herausgegeben, begründet von Joachim Ritter, dieses rote, große Wörterbuch, meine ich, in vielen Bänden ein wirklich ausgezeichnetes Nachschlagewerk. Und das hat bei jedem Eintrag, bei jedem Terminus, am Beginn so eine kleine und meist auf Griechenland bezogene auch Etymologie und Begriffsgeschichte. Das würde ich sehr empfehlen, dann als Alternative zu Dunshirn. Ja? Ich möchte erkennen können aus Ihrer Darstellung, dass Sie sich mit der Terminologie befasst haben. Ist das irgendwie klar? geworden. Gut, zweitens noch zur Prüfung, weil ich gerade vorhin von einer Kollegin gefragt worden bin, vielleicht andere das auch betrifft. Der erste schriftliche Termin ist ja am 26. und es wird einen weiteren schriftlichen Termin im März geben, wozu ich noch keinen Hörsaal habe und daher nicht angekündigt habe noch. Aber für den zweiten Termin gilt dasselbe wie für den ersten. Also Sie können das, was Sie vorbereiten, ausarbeiten, genauso zum zweiten mitbringen, wie Sie es zum ersten mitbringen können. Das nur als kurze Erläuterung. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Gut, also dann wieder zurück, diese Milesier oder Ionier, diese Naturphilosophen stellen sich die gesamte Welt irgendwie belebt vor. Auch die Steine, auch das quasi unbelebte Kosmos ist belebt. Und sie gehen zweitens immer von der Annahme aus, Thales, Anaximander, auch Anaximenes, von der Annahme aus, dass es sich um etwas Materielles handelt, was die Ursubstanz sozusagen. Also das Wort Substanz gibt es noch nicht, auch nicht auf Griechisch in dieser Sprachperiode. Das wird erst später gebildet. Das ist sowieso Latein, das Wort Substanz, und eine Übersetzung des griechischen Hypokeimenon, was aber genau das Gleiche bedeutet, und wir übersetzen es uns besser aus dem Lateinischen ins Deutsche. Substanz, das übersetzt sehr gut das griechische Hypokeimenon, nämlich das allem anderen zugrunde liegende. Etwas, was allem anderen zugrunde liegt, ist da angenommen, und das wird materiell gedacht bei den Ioniern. Während in der zweiten Tradition, die ich auch letztes Mal besprochen habe, in der sogenannten italischen Schule, zu der Pythagoras und die Pythagoreer zählen, dieses Hypokeimenon sozusagen, also das, was allem anderen zugrunde liegt, nicht etwas Stoffliches, sondern etwas Formales, eine Struktur, eine Proportion, eine Form ist. Also ein ganz anderer Zugang. Und Heraklit wiederum, den ich auch letztes Mal besprochen habe, fragt auch nach so etwas, was allem anderen zugrunde liegt. Das ist aber das ständige Entstehen und Vergehen der Dinge. Und für ihn ist das Symbol dafür das Feuer. Ich bin dann noch auf Xenophan am Ende der letzten Stunde eingegangen, besonders mit dessen Religionskritik, das möchte ich jetzt weiter nicht wiederholen. Und fahre fort, indem ich von Xenophan eigentlich ausgehend, von Xenophan und den Pythagoreern ausgehend, die Eleaten nenne. Eine Gruppe von Denkern, wiederum aus Italien, aus diesem Großgriechenland, Elea ist eine Stadt in Unteritalien, die eher pythagoreisch denken und das auch sehr sozusagen radikalisieren. Der bekannteste und eindrucksvollste Text stammt von einem gewissen Parmenides oder Parmenides. Der Text hat die Gestalt eines Hymnus an die Göttin Athene, der etwas besingt, was man kaum in Worte fassen kann, nämlich das Verhältnis von Vielheit und Einheit, das Verhältnis von Denken und Sein. Bei Parmenides, der ca. 540 geboren ist, 540 vor. Es wird in der antiken Philosophiegeschichte meistens dann später, also von den Griechen selbst meistens, werden da nicht die Geburtsjahre angegeben, sondern die Jahre, in denen er geblüht hat und sein Höhepunkt war. Und das sind die Jahre um 500 herum, 504 bis 500 herum. Ihm wird, so wie den anderen Autoren der Vorsokratik, ein Buch zugeschrieben über die Natur, Periphysios, das in Hexametern abgefasst ist, dichterisch ausgeführt ist, ein poetisches Werk, und wo es zwei Thesen drin gibt. Außer diesen Anrufungen der Gottheit gibt es zwei Thesen. Nämlich eine These von der Wahrheit, was ist eigentlich Wahrheit, und eine von der Nichtwahrheit, also was ist der Schein, was ist das Sein und was ist der Schein, die Wahrheitslehre. Für Parmenides ist es ganz klar, dass die Sinne nicht die Wahrheit erfassen können, sondern etwas, was er Logos nennt, das Wort, aber auch dann später nimmt der Ausdruck Logos ja auch die Bedeutung von Sinn und sogar von Vernunft an, kann die Wahrheit erfassen. Nur im Wort ist die Wahrheit zu erfassen oder in der Vernunft. Und er verwendet auch den Ausdruck Knowing, also Denken. Im Denken und in der Vernunft ist die Wahrheit zu erfassen. Und kommt dazu, dass wenn etwas gedacht wird und ausgesagt wird, dann ist es eindeutig, univok. Es wird gleichzeitig negiert, dass es etwas anderes ist. Also etwas, was mehrdeutig ist, kann nur falsch sein, kann nicht. Etwas, worüber wir nicht sicher sind, wie es bei vielen Sinneswahrnehmungen doch der Fall ist, kann gar nicht wahr sein. Wahr kann nur das sein, was gedacht wird. Also Denken und Wahrsein fallen zusammen. Vernunft und Wahrheit fällt zusammen. Menschliche, individuelle Vernunft auch. Und ebenso kann es nicht sein, dass etwas ist und zugleich auch nicht ist. Also diese Idee ist bei Parmenides noch nicht wirklich entfaltet, in dem Sinn, dass er sie argumentiert hat, aber er hat sie formuliert. Ein Werden gibt es eigentlich nicht. Etwas, was im Übergang ist, was einmal so und dann wieder anders ist, das muss dieser Sphäre des Unwahren angehören und nicht der Sphäre der Wahrheit. Also das Werden ist eigentlich etwas, was wir, das sich verändern, das Werden, Entstehen, Vergehen von Dingen, das ist etwas, was wir nur denken, weil wir uns auf die Sinne stützen, aber nicht, weil wir die Sachen wirklich durchschaut haben. Das Verhältnis von Denken und Sein, die beiden fallen zusammen. Das Nichts gibt es in keiner Weise und das Sein ist eigentlich der umfassende Begriff. Das ist eine Lehre von der Einheit des Universums, das aber nur im Denken zu erfassen ist. Zweitens, neben dieser Wahrheitsthese, die These vom Schein. Auch der Schein hat seine Notwendigkeit. Es scheint uns so, dass die Dinge sich verändern und entstehen und vergehen. Es scheint uns so, auch das hat seine Notwendigkeit, aber nur, weil wir Sinneswesen sind. Nicht an sich. In Wirklichkeit gibt es für Parmenides lediglich eine Art von Interaktion von zwei Elementen. Ein dunkles Element, die Erde, ein lichtes Element, ein ätherisches Element, das Feuer. Und das spiegelt sich in verschiedenen konträren Gegenständen wie aktiv, passiv, und es vermischt das alles. Dahinter steht eine Gottheit, die einzigartig ist. Diese Thesen des Parmenides werden dann versucht zu beweisen. Denn die Menschen nehmen ja an, dass es Bewegung gibt, dass es Veränderung gibt, und jetzt, wenn es das alles in Wirklichkeit gar nicht gibt, wie kann man das verstehen? Und der das versucht hat, hat es mit mathematischen Beispielen, mit mathematischen Aporien oder Paradoxa versucht. Zenon war sein Name. Was dann ja auch in der Geschichte der Logik und in der Geschichte der Mathematik ein wesentlicher Schritt war, dieser Versuch des Zenon auf mit Hilfe von paradoxen Überlegungen die These zu belegen, zu beweisen, dass es Veränderungen, Entstehen, Vergehen in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ich nenne zwei Beispiele dieser Paradoxa des Zeno. Das eine ist, und es erinnern diese Beispiele in gewisser Hinsicht an diese Diskurse im alten China von der Zuschreibung der Eigenschaften zu Substantiven, also Adjektive zu Substantiven. Sie erinnern sich vielleicht an das Beispiel, dass das weiße Pferd kein Pferd ist. Das habe ich Ihnen damals erzählt im Zusammenhang mit der chinesischen Theoriebildung. Also das eine Beispiel von Zeno geht so, dass er sagt, wir denken oder sehen auch, dass ein fliegender Pfeil fliegt. Pfeil wird abgeschossen und eine Zeit später gelangt er an seinen Ort, aber und dazwischen fliegt er, also er bewegt sich. Es gibt aber gar keine Bewegung, sagt Parmenides. Bewegung gibt es eigentlich nicht, das ist Sinnestäuschung. Das heißt, in Wirklichkeit kann der Pfeil nicht fliegen, er kann nicht in Bewegung sein. Und wie kann man das beweisen, dass der fliegende Pfeil eigentlich immer im Ruhezustand ist, zu jedem Zeitpunkt im Ruhezustand ist? Zenon hat da eine Art ist in die Richtung gegangen, eine infinite Teilung der Zeit vorzunehmen. Zum Zeitpunkt T1 ist der Pfeil am Platz A, zum Zeitpunkt T2 ist er am Platz am Ort B und so weiter und so weiter. Wenn man die Zeit und die Pfeilbahn infinit teilt, schon die Idee, dass man etwas wirklich infinit teilt, das hat man ja in der Realität nicht, die Möglichkeit, taucht hier auf, dann ist es zu jedem Zeitpunkt wahr zu sagen, jetzt ist der Pfeil hier. Und zu keinem Zeitpunkt ist es wahr zu sagen, jetzt ist er sowohl hier als auch da. Also die Bewegung wird sozusagen annihiliert, indem man sie unendlich aufteilt. Oder das zweite Beispiel, diese Sache mit dem fliegenden Pfeil ist keineswegs einfach aufzulösen gewesen, für die damalige Mathematik gar nicht zu lösen. War ein wirkliches Paradoxon. Es gibt andere, die uns leichter aufzulösen erscheinen, auch von Zenon, etwa wenn er sagt, wir glauben, dass fallende Gegenstände ein Geräusch hervorbringen. Also wir werfen aus dem Fenster einen Sack voller Weizen und wir hören, wie der Sack voll Weizen unten aufschlägt auf der Straße. Wenn wir aber jedes einzelne Weizenkorn hinunterwerfen, hören wir überhaupt nichts. Jedes einzelne Weizenkorn hinunterzuwerfen, bringt keinen Laut hervor, der ganze Sack schon. Das ist diese Wahrnehmungsschwelle, die wir heutzutage in der Volksschule, glaube ich, schon lernen, dass es sowas gibt, und zwar sowohl akustisch wie auch visuell und so weiter, diese Wahrnehmungsschwelle der Sinneswahrnehmung. Also das ist für uns leichter aufzulösen, sogar noch als der fliegende Pfeil. Ein anderes Paradoxon von Zenon möchte ich noch erwähnen, weil Sie es auch sonst wahrscheinlich immer wieder finden werden. Das ist dieses Paradox von Achill und der Schildkröte. Das kennen Sie? Ja? Achill und die Schildkröte. Na, wie geht's? Es ist eigentlich sehr einfach, aber wenn man es auflösen will, braucht man mathematische Mittel, die erst die Infinitesimalrechnung zur Verfügung gestellt hat. Achill, der schnellste Läufer der Antike, also ein sagenhafter Schnellläufer, gibt der Schildkröte einen bestimmten Vorlauf. Die Schildkröte startet und sie haben einen Wettlauf. Die Schildkröte startet und läuft ein Stück. Achill läuft also dasselbe Stück der Schildkröte. Währenddessen ist aber die Schildkröte auch schon wieder, wenn auch wenig, weitergekommen, und wieder läuft Achill die gleiche Strecke wie die Schildkröte und immer bleibt er hinter ihr. Natürlich stimmt das nicht in der Realität, aber wie kann man das eigentlich widerlegen? Das war Zenons Paradoxon. Es ist klar, dass in der Praxis des Lebens ein einziger Schritt des Achill dann mehrere Versuche der Schildkröte sozusagen aufgehoben hat und er sie überholt. Es wird keinen Sieger Schildkröte geben in so einem Fall, wie weit der Vorlauf auch immer ist, aber das mathematische Problem ist damit in die Welt gesetzt, der infiniten Teilung des Raumes und der Zeit. Solche Versuche haben also stattgefunden, eine These zu beweisen, die ganz allgemein und sehr abstrakt war, nämlich Denken und Sein sind eines und es gibt kein Nichtsein. Es gibt nur dieses gedachte Sein. Das beschäftigt auch spätere Generationen und jede dieser Fragen taucht eigentlich bei Platon wieder auf. In der athenischen Klassik, also bei Platon und auch Aristoteles, tauchen alle diese Fragen wieder auf und wollen beantwortet sein. So viel zu den Eleaten. Haben Sie dazu Fragen, Anmerkungen?
Ja.
Bitte.
Es gab natürlich auch,
Also ich entwickle das jetzt in gewisser Weise chronologisch, aber nicht ausschließlich chronologisch, sondern ein bisschen auch noch Fragestellungen heute. Ja? Und Gorgias heißt er.
Gorgias.
Das ist dann schon eine andere, sozusagen dritte Stufe. Jetzt sind wir noch in dem Diskurs. Die einen sagen, es ist alles im Grunde materiell und es ist aber noch nicht geklärt, weder von Thales und seinen Schülern gar nicht geklärt, wie aus dem Wasser oder aus dem Apeiron oder aus der Luft oder aus dem Feuer bei Heraklit, wie eigentlich aus Bäume, Menschen, Berge und so weiter entstehen. Also diese Frage des Entstehens der konkreten Dinge, die ist erst einmal angestoßen. Und da gibt es eine Gruppe, die man die jüngeren Naturphilosophen nennt, also ein Jahrhundert oder etwas mehr nach den ionischen Naturphilosophen, sind zwei Namen anzusetzen. Zwei Autoren, die auch wieder Periphysios über die Natur geschrieben haben und die jetzt, deren Frage nun war, ist es wirklich so, dass aus einem einzigen Element alles entsteht, aus einem einzigen Element, oder dass im Grunde die Welt aus lauter gleichartigen Dingen entsteht oder besteht, und wie entstehen die Dinge eigentlich, wenn sie doch ganz verschiedenartig sind. Der erste von denen, von diesen jüngeren Naturphilosophen, ist Empedokles. Auch er wieder nicht aus Griechenland, sondern aus, in dem Fall aus Sizilien, aus Agrigent heißt die Stadt heute, Akragas, in der Antike, circa 444 blüht er, das heißt, er lebt 490 bis 430 vor. Empedokles von Akragas ist auch als Politiker seiner Stadt von Bedeutung, eine demokratisch verfasste Stadt war das. Er hat auch offenbar eine Art von religiöser Bewegung begründet, wobei ich das jetzt nur in Klammer sage, es scheint der erste zu sein bei den griechischen Philosophen, aber nicht der letzte, der eine Art von Seelenwanderung oder der Seelenwanderung angenommen hat. Das heißt, er nimmt etwas an, was in einer Reihe von Existenzen, menschlichen Existenzen, allerdings nur menschlichen Existenzen, immer wieder identisch bleibt in verschiedenen Leben. Eine Seelenwanderung. Ich möchte dazu nicht mehr sagen, als dass da weder ein Einfluss aus Ägypten noch ein Einfluss, denn die Ägypter haben sowas nie angenommen, noch ein Einfluss aus Indien, was ja der Sache nach naheliegen würde, anzunehmen ist, sondern eine unabhängige Entwicklung. Man hat versucht, diese griechischen Seelenwanderungslehren mit den indischen in irgendeiner Weise zu verknüpfen, aber es gibt keine wirklichen Wege dafür, dass da ein Austausch stattgefunden hätte. Aus unterschiedlichen Gründen und die einzelnen Lehrtraditionen der Griechen und der Inder unterscheiden sich ja auch sehr stark. Man kann das ja nicht gleichsetzen. Aber Empedokles nimmt sowas an. Wichtig aber ist er vor allem als Naturphilosoph. Und zwar, auch er nimmt wie die Eleaten an, dass nichts entstehen kann, dass nicht etwas aus dem Nichts entstehen kann. Also es kann eigentlich kein Werden geben. Im Grunde ist die Welt auch für Empedokles eine Konstante. Nur sie muss aus mehreren Elementen sozusagen entstanden sein und er nimmt vier Elemente an. Die vier Elemente, die dann klassisch geworden sind, auch in der abendländischen Geistesgeschichte: Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und diese vier Elemente sind in sich sozusagen so wie das Sein des Parmenides unveränderlich, ewig und unveränderlich, diese vier Elemente. Aber über diesen vier Elementen oder außer diesen vier Elementen gibt es noch zwei Kräfte, eine Kraft der Anziehung und eine Kraft der Abstoßung. Und er nennt sie mit menschlichen Ausdrücken Liebe und Streit. Also die Philia und Eris, Liebe und Hass oder Streit. Abstoßung und Anziehung, dieser vier Elemente ergeben das, was tatsächlich existiert. Und da findet dann doch eine dauernde Vermischung und Entmischung und Veränderung statt, weil diese beiden Kräfte, die auch als göttliche Kräfte ansieht, eben da sind. Der zweite, den ich nenne, ist Anaxagoras. Dem das nicht genügt. Circa 500 bis 428, also in etwa gleichzeitige Lebenszeit wie Empedokles. Anaxagoras kommt wieder aus Kleinasien. Er ist befreundet mit Perikles, dem damals führenden Politiker der Athener, war auch in Athen, wird aber aus Athen verwiesen wegen Gottlosigkeit, was ja noch öfter stattgefunden hat in der Geschichte der Philosophie. Also Anaxagoras ist da bei den Griechen der Erste, der wegen Asepi emigrieren muss. Und Anaxagoras entwickelt eine neue Kosmologie, die uns relativ, also in manchen Dingen bereits recht modern zu sein scheint. Die Sonne ist nichts weiter als ein glühender Metallklumpen. Aber das ist sie. Sie ist etwas Materielles, keine Gottheit. Ein glühender Metallklumpen, sagt er beispielsweise. Und die Erde bzw. das Universum, der Kosmos, besteht nicht aus vier Elementen. Diese vier Elemente gibt es zwar, Erde, Luft, Feuer, Wasser, aber in Wirklichkeit bestehen die wieder aus kleineren Einheiten. Und diese kleineren Einheiten sind unendlich viel. Er nennt sie die Spermata, die Samen. Das sind Samen von Dingen. Und diese Samen haben bestimmte Eigenschaften. Manche dieser, sie sind der Form nach verschieden. Sie haben auch verschiedene Qualitäten wie Gewicht und Größe und dergleichen. Sie sind der Form nach verschieden. Heißt, es gibt welche, die zusammenpassen und solche, die nicht zusammenpassen. Die zusammenpassen irgendwie, er stellt sich das wirklich geometrisch vor, jedenfalls Aristoteles schildert das so. Die zusammenpassen, nennt er die Homoiomerien. Homoios, wir haben das Fremdwort im Wort Homöopathie, also das Gleichartige, Homoios heißt ähnlich oder gleich, das was zusammen, was ähnlich ist, verbindet sich, das was unähnlich ist, trennt sich. Ungleichartige Teile stoßen sich ab, gleichartige ziehen sich an. Also man braucht nicht anzunehmen, meint Anaxagoras, so etwas wie eine göttliche Liebe und einen göttlichen Streit oder Hass, solche Prinzipien, sondern die Form dieser Spermata reicht aus, um zu erklären, dass es so viele verschiedene Dinge gibt. Aber doch nimmt er etwas an, aber wieder etwas Einheitliches, auch das ist von Parmenides sicher angeregt und auch und Anaxagoras findet dafür einen Ausdruck, etwas, was dahinter steht und diese Teile ewig bewegt. Also warum sollten sich diese Teilchen bewegen? Es gibt etwas, was dahinter steht und alles ständig in Bewegung hält. Und dieses Etwas nennt er den Nous. Ich habe das, glaube ich, schon einmal aufgeschrieben. Und damit ist ein Substantiv gebildet aus dem Wort Noem, Denken. Also etwas, was nur denkt. Nous ist das substantivierte Denken oder das substantialisierte Denken. Da bietet die griechische Sprache, wie die deutsche auch, und nicht alle tun das, die Möglichkeit von einem Verbum oder von einem Adjektiv ein Substantiv zu bilden und damit auch eine Substanz zu denken. Und dieser Nous, der bewegt alle Teile immer. Später hat man, besonders in der christlichen Doxographie, damit Gott verbunden. Also gesagt, Anaxagoras hat da eigentlich von dem gesprochen, was Aristoteles später den unbewegten Beweger nennt, der alles bewegt und nicht selbst von etwas anderem als sich selbst bewegt wird. Das ist der unbewegte Beweger und das ist Gott in der christlichen Interpretation. Aber bei Anaxagoras ist es sicher nicht personal aufzufassen. Gut, so viel zu Empedokles und Anaxagoras. Bitte.
Woraus besteht bei Anaxagoras dieser Nous?
Der ist materiell, aber feinstofflich, soweit man das aus Aristoteles darstellen kann. Auch noch materiell. Ist auch noch materiell, aber feinstofflich, der ist also nicht. Kann auf den anderen Stoff einwirken, als aber nicht als sozusagen nur eins. Ja. Also ich habe da ehrlich gesagt immer die Assoziation mit, ich weiß nicht, ob Sie den Roman von Stanislaw Lem kennen, Solaris. Nein?
Ein Film.
Von Solaris. Ja, ist ein sehr guter Film. Schwarz-Weiß noch, also ein alter Film. Aber das Buch ist besser, wie meistens. Ja. Einfach ist das dort so ein denkender Ozean in Solaris und das erinnert mich zumindest sehr an diesen Nous des Anaxagoras. Ja. Ist selbst materiell, hat aber die Kontrolle über alles andere. So etwas. Ja? Bitte?
Nous ist die Wortschaft geblieben?
Ja, Nous taucht zum ersten Mal bei Anaxagoras auf. Meines Wissens. Was? Nein, das ist schon interessant, dass da in diesen Diskursen, dass da sozusagen auch sprachgeschichtlich, also die Begriffssprache bildet sich heraus. Ich mache einen kleinen Exkurs, ja, und gehe ein bisschen weit nach vorn, nicht sehr weit, zu Aristoteles nur. Ja. Aristoteles, den ich heute sicher nicht vorstellen werde können, und ich spare mir das, diesen Punkt dann nächstes Mal zu erwähnen, Aristoteles ist in der Verlegenheit, zu beschreiben in seiner Analytik, in der zweiten Analytik zu beschreiben, wie eigentlich der Weg geht von der Vielheit der Sinneseindrücke, die wir haben, dauernd haben, zu allgemeinen Begriffen. Also wie geht das vor sich? Wir sehen, ich schaue da hinaus und sehe Äste und Bäume. Ja? Und immer nur sehe ich einen Baum oder zwei Bäume oder tausend Bäume oder jedenfalls bestimmte Bäume. Immer nur. Und trotzdem spreche ich von Bäumen überhaupt. Und bin auch in der Lage, einen Baum als Baum zu bezeichnen, wenn ich ihn zum ersten Mal sehe. Also ich habe einen allgemeinen Begriff von Bäumen und der hilft mir sozusagen, um zu sagen, da draußen steht jetzt ein Baum. Ich sehe aber nicht einen Baum, ich sehe verschiedene Schattierungen, Farbeindrücke und ich bin im Übrigen auch gar nicht so sicher, dass da draußen wirklich ein Baum ist. Es könnte auch eine Installation aus Draht und sonst was sein, also die mir nur einen Baum vorspiegelt. Und da sagt Aristoteles, also wie wir das machen, das nennt er Pyknosis. Pyknein. Pyknein heißt, und das ist ein Wort aus der Küchensprache, aus der zeitgenössischen Sprache der griechischen Küchenkunst. Nämlich, damit bezeichnet man, das weiß man wiederum aus Theaterstücken und ähnlichen Texten, damit bezeichnet man den Vorgang, wenn man etwas eindickt. Also Soßen oder wir würden vielleicht an Marmeladen denken. Solche Dinge, wo man etwas, Dinge zusammenkocht. Also immer dicker macht. Ja? Und er sagt dann, das ist es eigentlich, so gehen wir vor. Wir haben viele Eindrücke, Sinneseindrücke und dicken sie zusammen. Und das ist dann ein allgemeiner Begriff, oder überhaupt ein Begriff, was dabei herauskommt. Die Sauce oder die Essenz oder was, das Eingedickte. Das ist deswegen ganz ein interessanter Fall von Begriffsbildungsgeschichte, weil das dann ins Lateinische übersetzt worden ist, diese Pyknosis, übersetzt worden mit dem lateinischen Wort Abstractio. Abstractio. Und das suggeriert sozusagen den gegenteiligen Prozess der Vorgangsweise, aber auch wieder nicht. Also wir sprechen ja auch heute von Abstraktion und meinen damit etwas, was abgehoben ist, was nicht mehr mit den realen Dingen zu tun hat, sondern von denen abstrahiert. Nun aber Abstraktio in dem intendierten Sinn der Übersetzung von Pyknosis ins Lateinische bedeutet ja ein Zusammenbringen, etwas Konkretes und nicht etwas Abstraktes in unserem Sprachgebrauch. Und so war es ja auch nicht gemeint, die Übersetzung, sondern man hat Abstraktio, meine Cicero hat Abstraktio genommen, als lateinisches Wort, weil vom Unwesentlichen abgesehen wird, von den akzidentellen Dingen abgesehen wird, in diesem Abstraktions- oder Pyknosis-Prozess, das Wesentliche erfasst wird. Ja? Und diesen Exkurs jetzt, ich weiß nicht, ob er deutlich war, der Exkurs bisher, ja, kann man nachvollziehen, abzuschließen, ist darauf hinzuweisen, dass für Hegel im 19. Jahrhundert abstrakt genau in diesem Sinn der Pyknosis des Aristoteles verstanden wird. Hegel versteht abstrakt genau als das Zusammengewachsene. Er hat sich da gegen den Sprachgebrauch seinerzeit schon heftig zur Wehr setzen müssen, hat sich auch nicht durchgesetzt. Wir haben immer noch den gleichen Sprachgebrauch, den Hegel damals kritisiert hat. Hegel hat extra in seinem Naturrechtsaufsatz, gibt es einen langen Abschnitt darüber, was der wirkliche Begriff von abstrakt und konkret ist. Und abstrakt ist eben das, wenn man alles berücksichtigt. Das ist dann abstrakt für Hegel. Also diese Pyknosis. Wenn man vom Unwesentlichen absieht, von den Akzidenzien absieht und nicht, wenn man etwas Abgehobenes, einen Aspekt herausgreift und generalisiert, das ist konkret. Deswegen denkt jemand konkret, wenn er nur einen einzigen Gesichtspunkt für Hegel Ja, für Hegel ist der Sprachgebrauch so und auch für Aristoteles war es so. Aber das war jetzt eine lange Abschweifung, finde ich. Nur ein Beispiel. Ja, und bei Nous ist es auch so ähnlich. Es wird ein Wort genommen und das Griechische gibt eben die Möglichkeit auch zu substantialisieren und von Noen Nous zu bilden und das dann quasi als Substantiv und Substanz zu denken. Gut. Ich käme zum nächsten Schritt. Ja? Okay. Und zwar nennt man, da sind eigentlich nur zwei Namen wieder zu nennen, wobei den einen können Sie sich merken, müssen Sie nicht unbedingt. Man weiß fast nichts über ihn.
Das sind die Atomisten. Ich setze ihn in Klammer, weil er eben nicht viel
darüber weiß, außer dass er in Abdera in Nordgriechenland gelebt hat,
auch ein Buch geschrieben haben soll, aber jedenfalls der Lehrer war von Demokrit.
Und Demokrit von Abdera ist nun wirklich der Begründer einer ziemlich umfassenden materialistischen Theorie in der griechischen frühen Geistesgeschichte, indem er, also diese Diskussionen, die bisher geführt worden sind, ist eigentlich der Urgrund ein einziges oder sind das viele, wenn es viele sind, sind es unendlich viele und wie sind sie beschaffen, sehr systematisch angegangen ist und eine Atomlehre vorschlägt. Also die demokritische Auffassung ist, dass die Welt aus Atomen besteht und nur aus Atomen besteht, beziehungsweise es gibt schon noch etwas Zweites, aber das Zweite ist der leere Raum. Atome und der leere Raum. Wir sehen Bäume und so weiter, ich brauche das jetzt nicht mehr weiter ausführen, in Wirklichkeit gibt, und die sind braun und gelb und grün etc. Also sie haben Qualitäten, sie haben Farben, Gerüche, Geschmäcker, die Dinge. Sie sind für unsere Sinne wahrnehmbar. Aber das, woraus sie bestehen, diese Atome, die sich Demokrit vorstellt, haben keine Farben, sie schmecken nicht, sie sind auch nicht hörbar, sondern das sind winzige, nicht mehr weiter teilbare materielle Einheiten. Atomon heißt ja etwas, was man nicht mehr teilen kann. Das, was unteilbar ist, was nicht mehr weiter zu teilen ist. Und von diesen Atomen, nimmt er an, gibt es unendlich viele. Also sie sind nicht qualitativ verschieden wie Wasser, Feuer, Erde und Luft, sondern Aristoteles referiert den Demokrit, auf dessen Schrift ist uns ja nicht im Original erhalten oder im Wortlaut erhalten, aber Aristoteles referiert ihn, die Atome sind verschieden, aber sie sind verschieden nur in dreierlei Hinsicht, das ist jetzt nach Aristoteles. Wie weit das wirklich alles bei Demokrit so genau gedacht wird, das kann man nicht ganz entscheiden. Aber sie haben drei Unterschiede, nämlich die Form. Und Aristoteles sagt, das muss man sich so vorstellen, wie zwei Buchstaben, die der Form nach verschieden sind. Sagen wir, es gibt einen Buchstaben A und einen Buchstaben N. Die sind der Form nach verschieden. Nur die Form. Sie sind alle beide bestehen aus Strichen. Sie sind verschieden in der Anordnung, wie sie zueinander geordnet sind. Also Sie können beispielsweise da die beiden so anordnen oder so. Die Anordnung ist verschieden und die Lage der Atome ist verschieden. Die Buchstaben stehen jetzt für Atome, demokritische Atome. Die Lage der Atome ist verschieden. Wenn etwa ein Atom so ist, kann ein anderes, das dieselbe Form hat, so sein. Ja.
oder noch schöner ist es denn, bei diesen Buchstaben haben wir ja nicht und diesen, ne?
Gleichzeitig meine Initialen oder Teile davon. Aber es stehen in der Metaphysik von Aristoteles. Also diese, so sind die Atome nur der Form, der Anordnung und der Lage nach verschieden und keine weiteren Unterschiede. Also es gibt keine Qualia, es gibt nichts wie Sinnesqualitäten oder so, die erfassen die Wirklichkeit nicht. Also auch diese Atomlehre steht eigentlich unter dem Eindruck der Fragen der Pythagoreer und der Eleaten. Wir erfassen die Wirklichkeit nicht, so wie sie ist. In Wirklichkeit handelt es sich nur um eine komplexe Zusammenstellung von Atomen. Die Veränderung ist eigentlich wirklich Schein. Verändern tun sich die Atome nicht, sondern nur ihre Lage verändert sich. Insofern haben die Eleaten schon recht. Eine zweite Annahme, die Demokrit trifft, ist, dass nichts durch Zufall entsteht oder sich verändert, sondern alles gesetzmäßig. Also diese Atome passen auch in gewisser Weise zusammen oder passen nicht zusammen, so wie die Vorstellung des Anaxagoras mit den Homöomerien ist. Kein Ding entsteht planlos, wörtlich sein Fragment, das von Leukipp überliefert ist, kein Ding entsteht planlos, sondern alles aus Sinn und unter Notwendigkeit, Ananke. Diese Notwendigkeit ist ja auch eine Göttin bei den Griechen, die Ananke, die auch das Schicksal bestimmt, aber dieses wird hier eingesetzt sozusagen für das gesamte Universum, um das zu erklären. Und nichts entsteht aus nichts. Die Atome müssen ewig sein. Entstehung und Veränderung ist nur durch Druck und Stoß zu erklären. Die Verschiedenheit der Dinge entsteht, der resultiert eben aus der Verschiedenheit an der Zahl, der Lage, der Form von Atomen, die ein Ding bilden. Und das betrifft alles. Alles besteht und entsteht aus solchen Atomen. Also auch das, was wir Psyche nennen, Seele nennen, besteht aus feinen Atomen. Nein, das jetzt nicht mehr, das tue ich jetzt nach der Philosophiegeschichte, in dem Fall nach Röth, Wolfgang Röth. Aristoteles hat diese
Form lag in anderen.
Genau, das in der Metaphysik. Das ist vom Demokrit, ja. Nichts entsteht ohne Plan. Also alles aus Notwendigkeit. Auch die Seele besteht aus solchen Atomen. Und sie sind von Ewigkeit her in Bewegung. Aristoteles zitiert ja alle diese Sachen oder diskutiert alle diese Sachen, um sie zu widerlegen. Auch. Also da in dem Fall ist ja für Aristoteles der schwächste Punkt der Theorie des Demokrit ist die Annahme eines leeren Raums. Dieser leere Raum erklärt für Aristoteles gar nichts, es ist quasi unmöglich, undenkbar. Und deswegen beharrt er auch sehr darauf. Ja. Er bringt dann immer Argumente. Aristoteles setzt sich ja mit allen seinen Vorgängern, einschließlich Platon, sehr kritisch auseinander. In diesem Fall bei Demokrit merkt er an, dass wenn es wirklich ein leerer Raum wäre, dann würde keine Vielheit entstehen, denn dann würden immer alle Atome sich immer gleich schnell bewegen. Und da käme dann keine Konstanz heraus. Ja. Also ich kürze, offenbar ist es doch etwas aus, also interessiert Sie das nicht so, oder? Schon?
Ja.
Doch? Aber ich lasse jetzt jedenfalls doch die Atomlehre in ihrem ontologischen Sinn. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass da eine voll entwickelte materialistische Theorie vorliegt. Eigentlich überhaupt eine voll entwickelte philosophische Theorie vorliegt im Vergleich zu den früheren, in dem erstens behauptet wird, ontologisch gibt es dieses und das und nichts anderes. Also Atome und den leeren Raum und nichts anderes. Es gibt aber zweitens bei Demokrit einen erkenntnistheoretischen Materialismus ebenso. Also diese Lehre von den Atomen, die ontologische Lehre von den Atomen als Seinslehre, dient ihm auch dazu, zu erklären, wie eigentlich Wahrheit entsteht. Es wird auch materialistisch erklärt, wie überhaupt Sinneseindrücke entstehen, wird materialistisch versucht zu erklären, nämlich diese Atomzusammensetzungen, die wir Körper nennen, stoßen dauernd irgendwas ab. Sie sind ja eigentlich immer in Bewegung und da wird irgendwie immer was auch abgestoßen. Nichts bleibt ganz, sondern die sind immer aktiv. Und das, was sie abstoßen, entspricht ihrer Struktur, ihrer Gestalt. Also wenn etwas eine eckige Gestalt hat, dann wird ein eckiges, als Demokrit nennt das Eidolon, ausgestoßen, ein Bildchen. Eidolon ist die Verkleinerungsform dessen, was dann auch Eidea oder Idea heißt. Ein Bildchen wird ausgestoßen und diese Bildchen der Dinge, die da ausgestoßen werden, die kommen tatsächlich bei mir an, nämlich im Auge, direkt und werden von mir wieder interpretiert oder eben so wahrgenommen. Das ist so wie, es ist mechanisch, diese Wahrnehmungslehre. Der Ausstoß der materiellen Dinge führt zu meinem Eindruck. Also ich versuche jetzt einfach auch deutsche Wörter so zu verwenden, dass man sich das bildlich vorstellen kann. Der Ausdruck und der Eindruck entsprechen einander und deswegen nehmen wir die Dinge wahr. Das ist eine Art von Widerspiegelungstheorie. Das wiederum ist jetzt nicht geschildert nach Aristoteles, sondern nach dem Schüler des Aristoteles, nach Theophrast, der diese Erkenntnistheorie des Demokrit diskutiert und widerlegt hat. Also es werden Bildchen ausgestoßen und die treffen auf Sinnesorgane und die erzeugen dann das Wahrnehmungsbild. Er macht sich selber schon offenbar den Einwand, dass ja manche Dinge sehr groß sind und andere sehr klein sind und wie kommen jetzt die Bildchen von den sehr großen Dingen in das kleine Auge gleicherweise hinein wie die Bilder von den kleinen. Solche Einwände ergeben sich automatisch daraus. Aber es ist eine materialistische Wahrnehmungs- und Wahrheitstheorie, also auch Erkenntnistheorie, materialistisch. Drittens ist bei Demokrit offenbar versucht worden, und das hat auch Wirkung in der Antike dann gehabt, auf Epikur vor allem, eine materialistische Erklärung für Glück, Unglück, Leid, Moral, Ethik zu geben. Also auch das, was das Leben der Menschen sozusagen leitet oder orientiert, wollte er so erklären mit diesen Atomen, mit dieser Atomlehre. Das geht dann sehr weit. Das ist dann, da betrifft es nicht mehr die Bäume und die Felder und die Steine, die Natur als solche, sondern das Leben an sich. Also der Mensch kommt deutlich herein. Und wird dann die Philosophie sozusagen auch zur Anthropologie oder zur Ethik. So viel zu Demokrit. Sind dazu Fragen?
Ja?
Also ich habe auf Epikur hingewiesen. Epikur hat eine andere ontologische Auffassung. Er sagt, das ist eigentlich nicht erklärbar, diese Vermengung der Atome, wenn man nur die Form und die Lage und sowas ansieht. Da hat Epikur eine ganz andere Theorie. Aber die beiden anderen Bereiche, der erkenntnistheoretische und der ethische Bereich, ist für Epikur genau so. Es gibt eigentlich nichts, was motiviert oder demotiviert, außer wiederum Materielles. Ja, Lust und Unlust, Das sind Reaktionen, so wie Sinneswahrnehmung, auch Reizreaktion. Platon verwirft das vollständig. Platon verwirft den Atomismus so sehr, dass er den Demokrit, es gibt keinen Dialog Demokrit bei Platon. Es gibt eine ganze Menge von Dialogen, die den Namen tragen eines Gegners von Platon, aber es gibt keinen Demokrit. Und er war also da offenbar sehr negativ dagegen, was verständlich ist aus seiner Tradition. Ja. Und im Übrigen sind Demokrit und auch Epikur später als diese materialistischen Erklärer, so wie die Chavaka bei den Indern, immer so das Gegenbild der wirklichen Philosophie oder ein Gegenbild geschildert worden. Also teilweise sind die Argumente seit damals gleich geblieben, scheint mir, mit geringen Unterschieden. Bereits Aristoteles bringt ja das Argument, dass aus dem Materiellen, dass aus etwas, was nur materiell ist, was nur so ist, wie die Atome geschildert werden, nie so etwas wie ein geistiges heraus sich entwickeln kann. Also dass das Denken nicht aus den Atomen sich erklären kann. Und wenn Sie spätere Argumentationen über Evolutionismus und so weiter heutige noch anschauen, ist dieses Argument ja immer noch das gleiche. Weil Sie sagen, begegnet. Gut. Ich käme jetzt zu dem, was man Sophistik nennt oder was ich lieber nennen möchte, Aufklärung. Destruktive oder kritische Aufklärung zunächst und konstruktive Aufklärung dann, denn auch Aristoteles gehört da dazu oder Platon. Aber zunächst einmal, die Sophistik ist eine im Wesentlichen kritische, kritisch-aufklärerische Phase. Das ist das 4., 5. Jahrhundert, das 5. Jahrhundert vor allem. Also, was ist da für einen aufklärerischen Diskurs zur Erklärung, also zur Erklärung der Fragen, die bisher aufgeworfen worden sind? Entstehung der Welt, Entstehung und Bestehen von Gesellschaften, Orientierung bezüglich von Religionen etc. Was ist da? Da ist eine wiederholte Kritik an traditionellen religiösen Vorstellungen. Mit Xenophan beginnend, der ja sagte, die Götter sind immer nach dem Bild des eigenen gemacht etc. Und auch mit der Kritik des Parmenides, dass man sich das alles nicht vorstellen darf, diese Götter so wie sie sind, das ist da. Eine Religionskritik, Anaxagoras und so weiter. Was ist zweitens da? Auf einem anderen Gebiet, nämlich im Bereich der Medizin, haben Mediziner Theorien und Methoden zur Überprüfung von Theorien entwickelt. Einer der bekanntesten heißt Hippokrates, den Sie ja heute noch kennen, von dem Hippokratischen Eid, brauche ich glaube ich nicht aufzuschreiben, Hippokrates, also der Pferdebändiger, aus Kos. Die ganze Medizinerschule von dieser Insel, von Kos, ist hochbedeutsam, weil sie sozusagen eine Eidtheologie, wie sie das nannten, eine Ursachenlehre entwickelt haben. Es gab über Krankheiten es gab zur Behandlung von Krankheiten unterschiedliche Techniken, die überliefert worden sind, die man angewandt hat. Aber diese Mediziner von Kos im 5. Jahrhundert, Hippokrates ist nur der bekannteste davon, die fragen, warum entsteht eine Krankheit und wie ist sie zu vermeiden oder zu heilen? Warum ist sie zu heilen? Und entwickeln dazu eine Lehre mit einer Methode. Nun heißt Methode ist wieder so ein Reizwort, das dann auch bei Platon eine sehr große Rolle spielt. Methode heißt auf Griechisch, was heißt Methode? O Methodos. Der Weg. Methodos, der Weg. Und Methodos? Na, der Hinweg. Hin. Der Weg. Methodos ist der Weg irgendwo hin. Den Weg wollen Sie finden, wie eine Krankheit. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel von Hippokrates. Er beobachtet, es ist allgemein bekannt, sagt er, dass die sogenannte heilige Krankheit, also das, was wir heute Schizophrenie nennen, dass die heilige Krankheit in gewissen Gegenden verbreiteter ist als anderswo. Und auch bei anderen Krankheiten stellt er das fest. Also bei bestimmten Erkrankungen der inneren Organe stellt er fest, dass man weiß, dass die Skythen mehr darunter leiden als die Griechen unter dieser oder jener Krankheit. Nun warum? Es muss einen Grund haben, einen Eitos. Muss eine Ursache haben. Und er findet die Ursache im Klima. Also in den allgemeinen Bedingungen, die Umweltbedingungen, unter denen die leben. Also es ist eine klimatheoretische und später wird eine Säfte-Theorie entwickelt. Jedenfalls gibt es da ein methodisches Vorgehen. Es wird nach Ursachen gefragt. Äthiologie wird... Und das war neu bei den Griechen. In den früheren Texten gab es immer nur Zustandsbeschreibungen, aber nicht die Frage nach konkreten Ursachen. Also so eine Vorform von Experiment, insbesondere im Fall der heiligen Krankheit, hat sich da herausgebildet. Es liegt daher in der Zeit, im 5. Jahrhundert, ein Rationalisierungsschub sozusagen vor. Man fragt auf verschiedenen Gebieten der Religion, der Medizin, des Rechtswesens nach der Ursache, nach bestimmten, nach Ursachen, Kausalität. Ein zweites, was das 5. Jahrhundert auch kennzeichnet bei den Griechen, ist auch durch ihre große Expansion ins westliche Mittelmeer und durch einige sehr intensiv beschriebene Reisen im Vorderen Orient. Es gibt eine intensivere Kenntnis fremder Völker. Und es wird bekannt, dass die sich anders verhalten und dass es andere Sitten und Gebräuche gibt. Das heißt, dass es doch nicht so ist, dass alles, was man tut, natürlich ist, weil für andere Menschen andere Dinge natürlich sind. Damit ist ein gewisses Element des Relativismus gegeben. Und ein drittes, was auch für die Sophistik oder diese Aufklärung des 5. Jahrhunderts sicher von Bedeutung ist, ist die Wiederholung von Thesen, wie wir sie bisher auch, wie ich sie bisher kurz umrissen habe. Der eine sagt Wasser, der andere sagt Feuer, der dritte sagt Wasser, Feuer, Erde, Luft. Und sie begründen es alle nicht. Eine Enttäuschung oder ein Zweifel, eine Skepsis gegenüber diesen Lehrsätzen, diesen spekulativen Sätzen über das Weltall, die alle nicht äthiologisch begründet werden, sondern nur immanent logisch begründet. Also es ist eine Skepsis gegen die Physiker, wie Sie gesagt haben, gegen die Physiologer, die über die Physis reden, oder auch über die Theologer, die über die Götter reden. Die bringen nichts Neues mehr. Und da gibt es nun eine Gruppe, die wir später als Sophisten bezeichnen, denn der Ausdruck Sophistes war auch schon bisher in der Sprachgeschichte, aber jetzt gibt es eine bestimmte Gruppe von Lehrern, besonders in Athen, die meistens Immigranten sind, also fast alle, die dann als Sophisten später bezeichnet wurden, kamen von außerhalb und die lehren eine bestimmte Technik oder die lehren etwas Bestimmtes und sie leben auch davon, sie lassen sich bezahlen, so wie wir an der Universität. Da kann man vielleicht sagen, wir lassen uns nur bezahlen und lehren nicht unbedingt was, aber Wir versuchen zumindest beides. Und die haben damit angefangen, sozusagen, diese Sophisten. Und das war einer der Punkte, weswegen sie bei Platon dann schon sehr schlecht wegkommen und auch später in der Philosophiegeschichte. Faktum ist, dass, ich will nur zwei von denen nennen, Gorgias von Leontinoe, den Sie schon ins Gespräch geführt haben, und Protagoras. Faktum ist, dass diese Leute bestimmte Techniken des Lebens lernen wollen, nämlich auch, also hauptsächlich Rhetorik eigentlich, hauptsächlich die Kunst, andere zu überzeugen, die Kunst, sich durchzusetzen, politisch durchzusetzen oder in Rechtsverfahren sich durchzusetzen, durch Rhetorik. Man hat ihnen dann generell oft nachgesagt, diesen Sophisten, sie hätten nichts anderes zu bieten gehabt als eben dieses, nämlich sie hätten überhaupt verzichtet auf jede Frage, was wahr und falsch und richtig und gut und schlecht ist, sondern nur die Effizienz, die Durchsetzbarkeit als Maßstab genommen. Das geht meist aus Fremddarstellungen durchaus so hervor, muss aber nicht der entscheidende Punkt sein. Wichtig ist, dass diese Leute wirklich gebraucht wurden in Athen. Also die athenische Gesellschaft zu dieser Zeit hat das auch gebraucht. Und der Sprachgebrauch war damals, etwa zu Lebzeiten Platons, noch gar nicht auf nur diese eingeschränkt, sondern man hat auch Sokrates beispielsweise als Sophisten bezeichnet oder Solon als Sophisten bezeichnet und so weiter. Aber immer mehr eben solche Leute wie Protagoras aus Abdera, der stammt auch wie Demokrit und Leukipp aus Nordgriechenland und Gorgias von Leontinoe. Leontinoe liegt wieder in Sizilien. Solche Leute wurden und werden dann schon bei Platon als Sophisten bezeichnet. Was wissen wir von Protagoras? Protagoras. Der schreibt kein Buch Periphysios über die Natur. Und auch Gorgias nicht. Und überhaupt kommt das außer Gebrauch, sondern sie schreiben über Rhetorik und über Überzeugungs- oder Überredungskunst. Von Protagoras ist ein Satz überliefert, der ist in gewisser Weise durchaus rätselhaft, aber auch provokativ. Er lautet, der sogenannte Homo Mensura-Satz in seiner lateinischen Bezeichnung: Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Seienden, dass sie sind, der Nichtseienden, dass sie nicht sind. Was heißt das? Ja, welcher Mensch ist gemeint? Ist da jeder Einzelne gemeint? Heißt das, dass es eigentlich nur subjektive Wahrnehmung, subjektive Wahrheit, individuell subjektive Wirklichkeit gibt? Oder ist da etwa doch die Art gemeint, der Mensch als Ganzes, der die Wirklichkeit bestimmt? Und was heißt es, dass er das Maß sei für die Seienden, dass sie sind, und der Nichtseienden, dass sie nicht sind? Dieser Homo Mensura-Satz wirft einige Rätsel auf, zweifellos, aber er zeigt jedenfalls, dass eine ganz entschiedene Hinwendung zur Frage nach dem, was der Mensch ist, oder nach der Bedeutung des Menschen, sei das nun als Individuum, Subjekt oder als Gattung oder Art. Er hat eine Schrift hinterlassen, die heißt aber nicht über die Natur, sondern über die Götter. Und in dieser Schrift über die Götter kommt Protagoras zu dem Ergebnis, dass sie nicht objektiv existieren, so wie auch andere Dinge nicht objektiv eine Aussage gemacht werden kann. Und das hat ihn dann zur ACB und zur Emigration gebracht, diesen Protagoras. Von Gorgias sind drei Sätze überliefert, so ähnlich wie der Satz des Protagoras, der Homo Mensura-Satz, sind auch die Sätze, die man dem Gorgias zuschreibt. Das ist jetzt nicht der Gorgias, der bei Platon im Dialog wesentlich breiter vorkommt, sondern der Gorgias, den uns Aristoteles und Theophrast schildern. Gorgias soll gesagt haben, erstens, es gibt nichts. Erstens. Und damit gemeint haben, es gibt nicht diese Atome, wieder wohl. Es gibt nichts Bestimmtes, es gibt nichts. Zweitens, wenn es etwas gäbe, dann wäre es nicht erkennbar. Ja, das hatten ja auch bisher schon einige angenommen oder immer wieder über die Annahmen der anderen gesagt. Wenn es etwas gäbe, wäre es nicht erkennbar. Und drittens, wenn etwas erkennbar wäre, so wäre es nicht mitteilbar. Das ist der referenztheoretische Satz. Also da fängt er ja dann auch eigentlich selbst zu arbeiten an. Auch der Gorgias, der im Dialog Gorgias bei Platon vorkommt. Er beruft sich sogar auf Leute wie Zenon, anscheinend die Eleaten, die haben ja bewiesen, dass Pfeile sich nicht bewegen, und doch glauben wir alle, dass die Pfeile sich bewegen. Also es ist nicht erkennbar. Die Sophisten sind nicht außerhalb der Tradition, sie radikalisieren die Fragestellungen und sie subjektivieren. Sie sind ein Phänomen der athenischen Demokratie. Und in dieser Demokratie gibt es eben auch die Option, solche absoluten Setzungen, dogmatischen Setzungen gänzlich zu ignorieren. Aber was hilft dann, wenn es nichts gibt und nichts erkennbar ist und nichts mitteilbar ist, selbst wenn es erkennbar wäre, dann hilft noch etwas. Und so sagt er ja auch dem Sokrates im Dialog, dann hilft die Kunst der Rede. Und die Kunst der Rede kann dann doch etwas bewirken, auch eine, durch die Kunst der Rede, durch die Techniken der Rede, kann auch Überredung und Überzeugung ohne Wahrheitsanspruch erreicht werden. Also nur die Kunst der Rede hilft. Und die Kunst der Rede ist so groß, dass sie auch jede Sinneswahrnehmung übertünchen kann, dass man aus Schwarz weiß machen kann und aus Weiß schwarz. Solche Dinge wurden immer behauptet, und damit wird man jeden Prozess und jede Wahl gewinnen. Das war ja auch die Absicht. Und nur das will er lehren. Etwas anderes lässt sich nicht lehren. Alles andere ist mit Skepsis zu betrachten. Es ist nicht eine reine Skepsis, die da in der Sophistik vorliegt. Die wirkliche Skepsis der griechischen Philosophiegeschichte kommt erst nach Alexander von Mazedonien, nämlich nach der Begegnung mit der indischen Philosophie. Das ist noch 100 Jahre später, aber oder mehr als 100 Jahre später, aber es ist doch eine grundlegend skeptische Einstellung, die da heraus, eine relativistische im Grunde. Dazu Fragen?
Ja, grundsätzlich ist es schon ein bisschen
es ist ja, jetzt, das ist auch wieder unfair von mir in gewisser Weise, ich halte den Dialog Gorgias persönlich, den Dialog des, unter dem Namen Gorgias, Platons Dialog, also Sokrates diskutiert mit Gorgias, für einen der interessantesten. Also mich spricht der Gorgias-Dialog sehr an. Und Und der Sokrates wird ja relativ schnell mit dem Gorgias fertig. Also im ersten Drittel des Dialogs ist der Gorgias dann schon abserviert, hat sich bereits widersprochen, genau mit dem Argument, wenn etwas gar nicht erkennbar ist, und da kann man auch nicht darüber reden, und da kann, jedenfalls kann man keine Leitschnur begründen, keine Norm begründen. Und Gorgias ist ein bisschen hilflos in dem platonischen Dialog. Er wird ja dann auch ersetzt durch Polos und durch Kallikles. Und die sind ja, Polos ist auch nicht sehr erfolgreich, aber Kallikles durchaus. Und Kallikles ist ein Sophist, den Platon sich ausgedacht hat. Eine historische Person namens Kallikles scheint es nie gegeben zu haben. Aber er ist ein sophistischer Politiker, angeblich, so sagen jedenfalls die Philologen, hätte es in der Familie Platons jemanden, Platon kommt ja aus aristokratischer Familie, einen Politiker gegeben, der sich so geriert hat wie Kallikles. Also wenn wir jetzt Kallikles, die Figur Kallikles im platonischen Dialog Gorgias nimmt, dass er eigentlich die Ideen des Gorgias ausführt, dann ist es schon wieder anders. Dann ist es nämlich so, dass auch solche Sätze wie die drei, die dem Gorgias immer zugeschrieben werden, dass auch diese Sätze strategisch gedacht sind. Du musst damit rechnen, dass es nichts gibt. Du musst damit rechnen, dass wenn es etwas gibt, es nicht erkennbar ist und wenn es erkennbar ist, nicht mitteilbar ist. Damit muss man immer jederzeit rechnen. Keine ontologische Aussage, sondern eine quasi strategische fürs Leben. Ja. Über das andere bleibt er skeptisch, sagt er sozusagen, oder agnostisch, sagt er sozusagen nicht. Kallikles, ich nehme jetzt Kallikles für Gorgias, ja, Kallikles, der unterliegt dem Sokrates ja nicht in der Argumentation. Und Sokrates ist Platon. Ja. Also es gibt ja nur den einen. Den einen Sokrates, nämlich als Platons Sprachrohr sozusagen in dem Dialog. Der unterliegt ihm nicht, indem er nämlich ganz radikal sagt, was ich jetzt und hier richtig finde, was ich allein subjektiv jetzt und hier richtig finde, ist das Einzige, was überhaupt begründbar ist. Also wird auf den Moment reduziert, gebe Ihnen ein Beispiel, Sokrates, Platon, nicht, ich verwechsle jetzt auch alles. Kallikles im dritten Teil des Dialogs behauptet, nur Sinneslust kann irgendeine moralische Richtschnur sein. Ja? Sokrates, wie er immer ist, sagt, und was stellst du dir vor? Sagt Kallikles, Essen und Trinken. Sagt Sokrates, viel oder wenig? Möglichst viel, sagt Kallikles. Sagt Sokrates, das kann man übertreiben. Ja? Also das sind ganz gewöhnliche hygienische Diskurse fast. Ne? Sagt Kallikles, also da kannst du betrunken sein und da kann es dir ganz schlecht gehen, wenn du zu viel isst und zu viel trinkst, das kann man nicht. Man kann das nicht als Richtschnur nehmen, wo man immer sagen muss, aber nicht zu viel. Ja? Also da muss eine andere Richtschnur sein. Sagt Kallikles, nein, weil im Moment merke ich es ja. Also jetzt geht es mir gut. Und jetzt tue ich das, weswegen es mir jetzt gut geht. In einem anderen Zeitpunkt, Zenon, infinit wird die Zeit abgeschnitten, in einem nächsten Zeitpunkt ist es etwas anderes. Das werde ich mich nach einer anderen Richtschnur, nämlich nach der Vermeidung von irgendwelchen Magenbeschwerden oder sonst was, wieder richten. Aber im Prinzip richte ich mich immer nach demselben, nämlich nach dem momentanen Wohlgefühl oder so. Und nur das ist überhaupt eine Richtschnur. Und Sokrates ist nicht erfolgreich im Argument dagegen, bei Kallikles scheitert er. Und wenn man jetzt, glaube ich schon, kann man annehmen, dass Platon, der ja die Szene kannte, mit dieser Figur des Kallikles zwar eine Kunstfigur geschaffen hat, das aber, wenn es schon in dem Dialog Gorgias einfügt, so irgendwie argumentiert wurde, wenn uns die Texte auch nicht erhalten sind, außer in solchen Zusammenhängen, dann da hat er sich nicht ohne weiteres selbst widersprochen. Deswegen greift auch Epikur das später wieder auf. Also bei Epikur später ist ja derselbe Maßstab des Kallikles. Moral kann nur durch Lust und Unlust. Ja? Aber was heißt das bei Epikur? Er schreibt einen Brief an seinen Freund über das Glück und wie man die Lust gewinnen soll. Und als er diesen Brief schreibt, liegt er im Sterben. Und zwar in einem qualvollen. Also der Epikur in dem Zustand, wo er den Brief schreibt, ist seit langem, hat alle möglichen Leiden und er stirbt auch dann bald darauf und schreibt da über Lust und Unlust und dass man die Lust maximieren soll. Das kann ja eigentlich nicht aus der momentanen Wahrnehmung, sondern da muss man sich, und das sagen auch die meisten, die Epikur interpretieren, wenn man seine verschiedenen Aussagen dann ansieht, dann ist es eigentlich der Maßstab ist ein Kalkül der Unlustvermeidung und nicht eine Maximierung durch Saufen und so weiter, wie bei Kallikles sich das wortwörtlich liest, also möglichst viel trinken, möglichst viel tanzen, möglichst viel dies und das. Ja. Also er widerspricht sich nicht unbedingt, wenn er dann diesen Subjektivismus einnimmt, finde ich. Deswegen waren die nicht harmlos, diese Diskurse. Gut, ich müsste jetzt spätestens jetzt zu den Klassikern kommen und damit zu Sokrates, Platon und Aristoteles. Das ist unmöglich, oder? Ja. Und ich tue es auch nicht. Ich sage Ihnen nur noch ein paar Worte zu Sokrates, aber wirklich nur das sozusagen Äußerliche. 470 bis 399, also er stirbt mit 70 Jahren, an einem Schierlingstrank, zu dem er verurteilt wurde, stammt aus Athen und ist ein Bildhauer, dessen Mutter Hebamme war. Er hat sich auf diese Hebammenkunst seiner Mutter öfter berufen und das ist vielleicht eine der Ideen, die wirklich von Sokrates stammen. Sokrates hat keine Texte hinterlassen. Von Sokrates gibt es nichts Geschriebenes. Er ist also in dieser Hinsicht dem Konfuzius und dem Buddha oder dem Jesus vergleichbar. Von Sokrates gibt es nichts Geschriebenes, sondern wir kennen mehrere Sokratesse. Den wir am besten kennen, ist der von Platon, geschilderte Platon, der lange ein Schüler des Sokrates war. Ein anderer Schüler, Xenophon, ein Politiker, ein athenischer Politiker, ein Feldherr, hat ebenfalls sokratische Denkwürdigkeiten hinterlassen, schildert einen durchaus anderen Sokrates. Und drittens kennen wir den Sokrates auch noch aus einem Lustspiel, aus einer Komödie, wo ein eher spintisierender Sophist ist. Also am besten in der Philosophiegeschichte, am gebräuchlichsten ist der platonische Sokrates. Und das wohl auch der, wenn auch Platon ein Dichter war, so war es doch Sokrates bei ihm am deutlichsten herausgekommen. Und in den platonischen Dialogen, auf die ich nächstes Mal zu reden kommen möchte, ist Sokrates an ein paar Stellen immer recht dankbar seiner Mutter gegenüber, weil sie Hebamme war und ihm damit etwas vermittelt hat, was er jetzt eigentlich tut. Sokrates nervt aufgrund einer Weissagung, fühlt er sich dazu irgendwie berufen, nervt die Menschen, die etwas wissen, indem er sie fragt, warum sie das wissen und was sie genau wissen. Und er fragt nach solchen Dingen wie Gerechtigkeit und Schönheit und Tapferkeit und Wahrheit Und stellt sich immer heraus, dass die anderen, zum Beispiel Sophisten, nicht wirklich wissen, wovon sie reden. Aber manchmal ist es möglich, durch diese Fragen etwas herauszubringen, wovon sie gar nicht wussten, dass sie es wissen. Das ist wie bei einer Geburt. Also sie hatten ein Wissen intus, sie wussten etwas, aber sie wussten nicht, dass sie es wissen. Das ist die, und so erst durch die Art, wie Sokrates fragt, kommt so eine Weisheit oder ein Wissen überhaupt ans Licht. Also das ist wie die Tätigkeit einer Hebamme, sagt er dann. Es ist eine maieutische Tätigkeit. Maieutik, das kann man auch zur Technik machen. Und diese Technik der Maieutik setzt voraus, dass Wissen vorhanden ist, Erkenntnis vorhanden ist, von dem man gar nichts weiß, dass man aber mit bestimmten Mitteln zutage bringen kann. Und dann fragt man sich, woher hatte man dieses Wissen, worüber man nichts weiß? Und das ist dann die platonische Grundfrage, denke ich. Also, das soll ein kleiner Hinweis sein für Sokrates nächstes Mal. Und gut, soweit.